Kleider machen Leute. Vermutlich kennen die meisten diese Redewendung, dieses Sprichwort. Vielleicht kennt der eine oder andere sogar die gleichnamige Novelle von Gottfried Keller aus der Schulzeit, wo man die schön interpretieren durfte. Da geht es um einen Schneider, der eigentlich ganz arm ist, der sich aber ganz tolle Kleidung anzieht und dann für einen adligen, für einen wohlhabenden Mann gehalten wird. Und dann entsteht so eine Verwechslungskomödie, eine Lüge kommt nach der anderen und am Ende kommt es natürlich irgendwann raus. Aber das Ganze funktioniert nur deswegen, weil der Schneider eben eine andere Kleidung anhat und die Kleidung eine bestimmte Wirkung hat. Studien haben gezeigt, dass wir Menschen in Sekundenbruchteilen ein Urteil fällen, wenn wir andere Menschen sehen. Und dabei ist das Entscheidendste die Kleidung oder das Auftreten. Und die Wirtschaft hat das auch schon längst erkannt. Die großen Wirtschaftsbosse oder auch Politiker, die haben alle Berater, die ihnen sagen, was sie anziehen sollen, weil Kleidung eben eine bestimmte Wirkung hat. Man sagt, dass die Redewendung auch wieder wunderbar zutrifft. Das ist die gleiche Person. Links sehen wir einen Gangster mit halt so einer Gangsterkleidung, mit Waffe und Maika, würden wir sagen. Auf der rechten Seite ein gebildeter, gut aussehender, eleganter Mann, der sehr intelligent ist, ein Harvard-Absolvent und so weiter. Und er macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Also Kleider machen Leute. Und man sagt, dass Barack Obama da ein Meister drin war. Wenn er bei sogenannten Machtauftritten sprechen musste, wo er etwas ganz besonders Wichtiges verkünden musste, dann kam er meistens in diesem Outfit. Schwarzes Sakko, weißes Hemd, rote Krawatte, soll anscheinend so diesen mächtigste Wirkung haben. Und er hat seine Kleidung sehr bewusst gewählt. Also Kleidung hat eine hohe Bedeutung für die Sympathie oder auch für den Erfolg, vielleicht sogar im Wirtschaftsleben, im Berufsleben. Es ist also nicht egal, was wir anziehen. Interessant ist, auch die Bibel äußert sich zur Klamottenfrage. Was soll ein Christ tragen? Welche Kleidung gehört sich für einen Christen? Nun, keine Angst, es geht heute nicht um die echte Kleidung. Wobei das eigentlich auch mal interessant wäre. Die Bibel sagt nämlich auch was zur echten Kleidung. Heute soll es um geistliche Kleidung gehen. Und der Text steht im Kolosserbrief, könnt ihr schon mal aufschlagen, Kolosser 3, 12 bis 17. Geistliche Kleidung. Kolosser 3, 12 bis 17. Das Kapitel 3 beginnt der Apostel Paulus damit, dass die Christen etwas ausziehen sollen. Jeder Christ muss die Sünde ausziehen, muss die Sünde ablegen. Er schreibt in Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Diese Dinge gehören sich für einen Christen nicht. Die haben keinen Platz in unserem Leben, sagt Paulus. Aber von irgendetwas muss das Leben ja geprägt sein. Wenn man etwas auszieht, dann muss man auch wieder etwas anziehen. Und das ist genau das, wo unser Textabschnitt hier einsetzt, ab Vers 12. Paulus möchte uns zeigen, welche geistliche Kleidung ein Christ anhaben sollte. Deswegen das Thema, die christliche Kleidung. Was zeichnet einen Christen aus? Ich lese. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Christlich gekleidet im Miteinander, die Verse 12 bis 15. Paulus beginnt mit dem Satz, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Paulus nennt hier zu Beginn dieses Abschnittes den Grund für die neue Kleidung. Christen, die also Jesus nachfolgen, sind von Gott auserwählt, sie sind heilig und sie sind geliebt. Das ist unsere Stellung. Das ist die Stellung eines Christen. Höher geht es nicht. Und deswegen sollen wir uns auch dieser Stellung entsprechend verhalten. Die Stellung soll dem Zustand entsprechen. Die NGÜ übersetzt deswegen auch sehr treffend, wie ich finde: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun so und so. Es ist also eine Folge. In der Armee von Alexander dem Großen gab es einmal einen Mann, einen Soldaten, der auch Alexander hieß. Und dieser Mann war kein guter Soldat. Er hat sich kräftig daneben benommen. Er hat viel Böses getan. Eines Tages kam Alexander der große Heerführer der Antike, kam vorbei und hatte eine Unterredung, eine ernsthafte Unterredung mit diesem Soldaten Alexander. Er sagte ihm Folgendes: Hör mal zu, Alexander, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst dein Verhalten oder du änderst deinen Namen. Paulus sagt das Gleiche. Wenn du Christ bist, wenn du dich an Christus orientierst, dich nach Christus entsprechend ja nennst, Christ, dann lebe auch so, dass es Christus Ehre macht. So wie der Soldat seinem Namensvetter, seinem großen Namensvetter Alexander keine Unehre machen sollte oder im schlimmsten Fall dann eben seinen Namen ändern sollte, wenn er nicht sein Leben ändern möchte. Aus dem Zuspruch folgt der Anspruch. Aus der Gabe folgt die Aufgabe. Paulus sagt, was wir anziehen sollen: Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. In Vers 8 unseres Kapitels nennt Paulus 5 schlechte Dinge. Man nennt sie auch Laster. Und demgegenüber stehen in Vers 12 5 gute Dinge. Man nennt sie Tugenden. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Was steckt hinter den Begriffen? Nun, ich könnte jetzt rumgehen und fragen, das wäre mal richtig interessant, wie ihr diese Worte definiert, weil das sind ja Begriffe, die wir alle schon mal gehört haben, die wir kennen, die irgendwie fromm sind, stehen ja auch in der Bibel. Aber was bedeuten sie eigentlich? Ist manchmal gar nicht so einfach. Was ist herzliches Erbarmen? Paulus meint hier ein tiefes Mitgefühl für den anderen. Wenn jemand Not hat, wirklich innerlich Mitgefühl zu haben, von Herzen kommend mitzuleiden, Empathie zu haben. Dann Güte. Güte ist, jemanden anders besser zu behandeln, als er es verdient hat. So ein tätiges Wohlwollen, ihm etwas Gutes tun, obwohl er es gar nicht verdient hat. Das ist Güte. Was ist Demut? Demut ist der bewusste Verzicht auf Anerkennung. Nein dazu zu sagen, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen oder das Lob zu erhalten, auch sich bewusst mal zurückzunehmen. Eine bescheidene Selbsteinschätzung. Oder auch die Bereitschaft, mal unbeliebte Dinge zu übernehmen, unbeliebte Aufgaben, die andere sonst nicht machen. Sich also selbst zu erniedrigen, dem anderen zu dienen. Demut. Dann als Viertes sollen wir Milde anziehen. Milde ist der bewusste Verzicht auf eigene Rechte. Eigentlich steht mir das zu, aber ich verzichte darauf. Andere übersetzen auch mit Sanftmut oder mit Rücksichtsnahme. Das ist also das Gegenteil von Zorn, das Gegenteil von Härte, milde zu sein. Und als Fünftes dann und Letztes die Langmut. Das meint, den Zorn zurückzuhalten, der in einem Menschen, auch in einem Christen mal sein kann, aber dass wir einfach dann auch keine Rachepläne schmieden, dass wir nicht zurückzahlen mit Bösem, sondern Böses mit Gutem vergelten. Andere übersetzen auch mit Geduld oder mit Ausdauer, trotz Provokation. Da ist jemand, der ständig provoziert, und dann trotzdem einen langen Atem zu haben, nicht zurückzuschlagen, das ist Langmut. Und wenn man sich diese 5 Eigenschaften anschaut, merken wir, die beziehen sich alle auf das zwischenmenschliche Miteinander, auf die Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Hier geht es gar nicht so groß um, wie ist dein Verhältnis zu Gott, sondern wie ist dein Verhältnis zu deinem Nachbarn hier im Gemeinderaum, in der Gemeinde. In Vers 13 sagt Paulus: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch hier. Paulus gibt uns hier 2 Anweisungen: Ertragen und vergeben. Beides ist nicht einfach. Paulus ist Realist, er weiß, dass die Gemeinde Jesu aus Menschen besteht, die nun mal immer noch den alten Adam in sich haben und sündigen und sich gegenseitig auch verletzen, sich gegenseitig wehtun. Paulus weiß das, dass das so ist. Er ist nicht realitätsfern, deswegen sagt er, ertragen und vergeben ist das Gebot der Stunde. Ertragen kann auch aushalten bedeuten. Nun, in der Gemeinde, gerade in so einer großen Gemeinde, wie wir es sind, wäre es ja schon komisch, wenn es alle anderen Menschen, also wenn alle anderen Menschen mir total sympathisch wären. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass ich mit jedem in der Gemeinde super auskomme und jeden einfach unglaublich toll finde. Mit manchen Christen auch in der Gemeinde passt die Chemie einfach nicht. Andere Wellenlänge, wie auch immer. Und die Gemeinde ist, wenn man es so sagen kann, ein bunter Haufen. Da kommen alle möglichen Menschen zusammen. Und das ist von Gott gewollt. Gott möchte, dass die Gemeinde bunt ist. Es gibt keine Beschränkungen in der Gemeinde. Jeder kann in die Gemeinde kommen, wenn er Jesus nachfolgen möchte. Wir lesen und sehen es im Neuen Testament, es gibt Männer und Frauen. Es gibt Reiche und Arme. Es gibt Gebildete und Ungebildete. Es gibt Deutsche und Ausländer. Es gibt Jung und Alt und so weiter. Und da sind Spannungen vorprogrammiert. Aus diesem bunten Mix soll eine Einheit entstehen. Und das ist, wie ihr euch sicher denken könnt, nicht einfach. Wie reagieren wir darauf? Was machen wir jetzt damit? Man könnte ja sagen, okay, ist mir zu bunt hier, komische Menschen, ich wechsle die Gemeinde, ich gehe in die Nachbargemeinde, da ist es bestimmt alles viel, viel besser. Ich kann dir garantieren, die Probleme werden mitkommen. Auch in der Nachbargemeinde wird es Probleme geben. Keine Option. Man könnte sagen, gut, dann gründen wir halt Gemeinden für bestimmte Zielgruppen. Wir nehmen nur Russlandsdeutsche auf und keine anderen. Oder wir kümmern uns nur um Jugendliche. Oder wir sind so die Mittelstandsgemeinde. So die ganz Reichen oder die Armen, nee, die wollen wir irgendwie auch nicht. Sind mögliche Ansätze, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Aber ich glaube, das Neue Testament spricht eine ganz andere Sprache. Gott möchte Vielfalt und die Gemeinden im Neuen Testament sind wirklich bunt. Die sind komplett durchgemixt. Das scheint mir kein biblischer Weg zu sein. Die Gemeinde ist offen für jeden, der an Gott glauben möchte. Man könnte aber auch noch als Drittes sagen, gut, dann bleiben wir in der Gemeinde. Dann gründen wir auch keine spezielle Gemeinde für einen bestimmten Glaubenstypus oder so. Dann bleiben wir also hier und dann gehe ich einfach all den Menschen, die mir nicht passen, aus dem Weg. Wir ignorieren uns einfach. Wir sind in einer Gemeinde, wir gucken uns nicht an, wir geben uns nicht die Hand. Ich gehe den Gang, er geht den Gang entlang und wir haben einfach keinen Kontakt miteinander. Wir gehen uns aus dem Weg. Ich glaube, auch das ist kein biblischer Weg, finden wir auch im Neuen Testament nicht. Das sind alles für uns keine Optionen, auf diese Vielfalt zu reagieren. Paulus sagt im Gegenteil, wir sollen uns gegenseitig aushalten. Das heißt, den anderen zu akzeptieren, so wie er ist, auch wenn er anders ist, und nachsichtig sein. Denn sind wir mal ehrlich, wir sagen, der ist vielleicht nicht perfekt, aber bin ich es denn? Kein Mensch ist perfekt und deswegen sollen wir uns gegenseitig aushalten, ertragen. Aber was ist, wenn der andere nicht nur komisch ist, sondern wenn der andere auch noch richtig gemein ist? Wenn er mich verletzt, wenn er mir wehtut, ob unbewusst oder bewusst, wie soll ich denn dann reagieren? Das ist ja nochmal eine Nummer härter. Paulus sagt, wir sollen vergeben. An Vergebung führt kein Weg dran vorbei. Und weil Paulus weiß, was ihr auch gerade denkt und was ich gerade denke, dass Vergebung unheimlich schwierig ist, erklärt er es uns noch ein bisschen genauer. Beim Ertragen sagt er einfach, ertragt einander, das kriegen wir noch hin, vielleicht, aber beim Vergeben ist es schwieriger. Deswegen sagt er uns nochmal, wie genau das aussehen soll. Nämlich, wie auch der Herr, also wenn einer Klage gegen anderen hat, vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, wie hat denn der Herr uns vergeben? Wie hat denn Christus uns Christen vergeben? Nun, Jesus vergibt bedingungslos. Jesus vergibt immer dann, wenn wir ihn bitten. Die einzige Bedingung ist, dass wir ihn bitten, aber er vergibt bedingungslos, ohne dass wir etwas Besonderes erfüllen müssen, das Vaterunser sprechen oder irgendwelche Ablässe kaufen, wie es im Mittelalter war oder so. Gott vergibt durch ein Gebet bedingungslos. Jesus vergibt immer. Das heißt, nicht nur beim ersten Mal, wenn du ihn darum bittest, sondern auch beim 8743. Mal wegen der gleichen Sache vergibt Jesus dir. Jesus vergibt immer. Und Jesus vergibt gerne. Gott ist ein Gott der Vergebung. Und jetzt würden die meisten Menschen denken, diese Lehre kommt aus dem Neuen Testament. Ja, genau, richtig. Aber diese Lehre kommt auch und vor allem auch aus dem Alten Testament, wo es immer wieder heißt, dass Gott sein Volk aufruft, Buße zu tun, weil er so gerne vergibt, weil er nicht möchte, dass ein Mensch in seiner Sünde stirbt. Gott ist ein Gott, der es liebt zu vergeben. Und das zeigen uns gerade auch die Propheten, die ja wollen, dass die Leute Buße tun, damit Gott seine große Vergebung zeigen soll. Also dieses Vorbild, wie Christus uns vergeben hat, diesem Vorbild sollen wir Christen nacheifern. Und Vergebung ist ein Befehl. Gott verlangt das von uns, das ist keine Option. Wenn du möchtest, wenn du dich danach fühlst, dann vergib. Nein, wir lesen, wir sollen vergeben, auch wenn es schwerfällt. Wie ist das bei dir? Kannst du vergeben? Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und kannst jemand anderem aus diesem Raum nicht vergeben. Vielleicht zieht sich das schon über Monate, vielleicht sogar über Jahre oder über Jahrzehnte, dass da etwas ist, was du nicht vergeben kannst. Und dann entsteht Groll, dann entsteht Bitterkeit in deinem Herzen, eine bittere Wurzel entsteht. Und ich kann dir sagen, das macht dein Leben kaputt. Das macht die Beziehung zu der anderen Person, zu anderen Personen kaputt. Aber es macht vor allem auch die Beziehung zu Gott kaputt, wenn da etwas ist, was du nicht vergeben kannst. Und ich möchte dich ermutigen, klär das heute. Sprich das an, auch wenn es in deinem Herzen wehtut. Geh auf die Person zu und sprich dieses Thema an, damit du auch diese Sache aus der Welt räumen kannst, dass du auch vergeben kannst. Vielleicht ist es der Person sogar gar nicht bewusst und sie braucht diese liebevolle Ermahnung in diesem Fall von dir. Vielleicht musst du aber auch jemanden anderen um Vergebung bitten, weil du an jemandem schuldig geworden bist. Dann bist du auch aufgefordert, das heute nach dem Gottesdienst zu klären. Vers 14 sagt Paulus, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wieder benutzt Paulus das Bild vom Anziehen. Wir hatten das ja in Vers 12 schon mal, da hat Paulus 5 Dinge genannt, die wir anziehen sollen. Jetzt nennt er nur eine einzige, und zwar die wichtigste von allen, die Liebe. Paulus sagt, wir sollen verschiedene Dinge anziehen als Christen, aber darüber sollen wir die Liebe anziehen. Die Liebe ist das Wichtigste. Paulus beschreibt sie hier als das Band der Vollkommenheit. Also die Liebe ist das Band, das Vollkommenheit schafft. Die Liebe ist also wie ein Gürtel, ein Band, der alle anderen Kleidungsstücke zusammenhält. Die hatten ja damals solche Gewänder einfach und dann hat man einen Gürtel genommen, damit man sich eben besser bewegen kann, damit man auch vernünftig gehen oder laufen kann. Und der Gürtel hat alles zusammengehalten, alle Kleidungsstücke. Und so ist auch die Liebe. Ohne die Liebe wären alle Eigenschaften, auch von denen wir vorher gelesen haben, sinnlos, die wären vergebens, die wären nutzlos. Paulus sagt den Korinthern im ersten Korintherbrief, liebe Korinther, es ist ja ganz toll, wenn ihr viele verschiedene Gaben besitzt und bei euch ist ja auch richtig was los in der Gemeinde. Und es ist ja ganz toll, wenn ihr viel spendet, wenn ihr euer Leben sogar aufopfert für Christus. Aber wenn ihr keine Liebe habt, dann bringt das nichts. Er sagt nicht mal, dann bringt das nicht ganz so viel, sondern er sagt, das bringt nichts. Die Liebe ist das Wichtigste. Und am Ende sagt er dann in 1. Korinther 13, die Liebe ist die größte unter ihnen. Wie ist das mit der Liebe bei uns? Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 13, die Liebe ist das Erkennungsmerkmal der Christen. Ja, wenn das so ist, sind wir eine liebende Gemeinde? Lieben wir die Menschen? Lieben wir uns gegenseitig? Wie sprechen wir über uns, über andere Personen, über verantwortliche Mitarbeiter vielleicht der Gemeinde, die sich aufopfern, die nicht alles richtig machen, aber die sich investieren? Wie sprechen wir übereinander? Zeigen wir auch unsere Liebe durch Hilfsbereitschaft, wenn da Menschen sind, die krank sind, die Menschen verloren haben? Und die unsere Hilfe ganz praktisch brauchen, wenn ich denke da an das Essen zum Beispiel, dann, dass man ihnen bringen könnte, wenn sie eben so krank sind oder psychisch so neben der Spur sind und trauern, dass sie diese alltäglichen Sachen wie Wäsche und so weiter nicht mehr erledigen können. Zeichnen wir uns aus durch Hilfsbereitschaft. Wenn dich ein Fremder sehen würde, der dich nicht kennt, würde er dich als Christ erkennen, weil du so liebevoll bist? Vers 15 sagt Paulus, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Christus schenkt den Gläubigen ja Frieden. Und dieser Friede soll in der Gemeinde regieren, weil im besten Fall sitzen ja hier Menschen, die den Frieden Gottes im Herzen haben. Und dieser Friede, der ja überall, also hier verteilt ist, der soll auch die Gemeinde regieren. Und das Wort für regieren, das Paulus hier benutzt, beschreibt die Tätigkeit eines Schiedsrichters. Damals gab es ja auch schon diese antiken Wettkämpfe. Heute denkt man da eher so an den Fußball. Ist das gleiche Bild. Und Paulus sagt, der Friede soll der Schiedsrichter in der Gemeinde sein. Wenn es also einen Zweifelsfall gibt, einen Problemfall, irgendeine Sache, die zu klären ist, die zu entscheiden ist, ja, wer soll dann entscheiden? Der Friede. Das heißt, man soll sich die Frage stellen, dient das dem Frieden? Wenn es Spannungen gibt, dann soll nicht der Stolz entscheiden, sondern der Friede. Paulus sagt auch, dass die Gemeinde dazu berufen ist. Wieder kein Vorschlag, keine Option. Wenn ihr wollt, nein, Friede ist eine Vorgabe Gottes. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Tugenden? Wir haben jetzt von dem Apostel Paulus vieles gehört, was wir so machen, tun sollen und so weiter. Aber wie setzt man das jetzt wirklich um? Ich kann ja jetzt von euch schlecht verlangen, seid demütig, seid empathisch, also habt Mitleid mit anderen. Seid geduldig. Ich kann euch das sagen, aber wie soll das jetzt funktionieren? Man kann anderen befehlen, etwas Bestimmtes zu tun, aber man kann nicht anderen befehlen, etwas Bestimmtes zu sein. Was machen wir jetzt? Wenn man sich diese Verse anschaut, dann fällt auf, dass diese Tugenden eine große Übereinstimmung mit Galater 5 haben. Die Bibelleser unter uns wissen, Galater 5, da steht doch die Frucht des Geistes, genau. Dort werden verschiedene Eigenschaften aufgezählt, die dann als Frucht des Geistes beschrieben werden. Das heißt, das sind Dinge, die passieren in einem Menschen, der an Jesus glaubt, der den Heiligen Geist in sich hat. Also eine Frucht, also eine positive Veränderung, die der Geist Gottes bewirkt. Und wenn man diese beiden Listen nebeneinander legt, fällt eine große Übereinstimmung auf. Die Liebe, der Friede, die Güte, die Langmut, die Sanftmut, all das kommt auch in Galater 5 vor. Ja, wie erhält man diese Eigenschaften? Indem man den Geist hineinlässt. Durch die Bekehrung kommt der Geist in den gläubigen Menschen dann hinein und den Geist dann auch wirken lässt. Wir nennen das Heiligung, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, uns zu verändern in Christi Ebenbild. Das heißt, wenn du diese Eigenschaften haben willst, dann musst du Gott darum bitten, dass er in dir dem Geist Raum gibt, dass der Geist dich verändert. Und dann wird es klappen mit der Veränderung. Alleine wird das nicht funktionieren. Du kannst dich jetzt anstrengen, nach Hause gehen, ich werde demütig sein, ich werde sanftmütig sein. Du kriegst es nicht hin. Wie soll das funktionieren? Du brauchst den Heiligen Geist und du solltest ihn darum bitten, dich zu verändern in Christi Ebenbild. Paulus kommt dann von der christlichen Kleidung im Miteinander, also alles bezog sich so auf dieses Zwischenmenschliche, auf die richtige Kleidung im Gottesdienst zu sprechen. Wie sollte das Zusammentreffen der Christus-Nachfolger aussehen? Der Vers 16 gibt uns dazu spannende Einblicke. Dort heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Nun, die erste Frage ist, was ist das Wort des Christus, das ja in uns wohnen soll? Nun, ich glaube, Paulus meint hier das Evangelium. Also alle Worte von Christus, die ja zum Beispiel in den Evangelien überliefert sind, aber auch die Worte über Christus, da denke ich zum Beispiel natürlich an die Briefe, aber wir wissen auch, das Alte Testament zeugt auch von Anfang bis zum Ende von Christus. Es geht hier um die Worte von und über Christus. Übertragen könnte man eben sagen, die ganze Bibel ist gemeint, die gute Botschaft von Jesus, von Gott. Also der erste Aspekt, an den Paulus denkt, wenn es um die Zusammenkunft, wenn es um den Gottesdienst der Gläubigen geht, ist die Bibel. Nun, das sollte uns ja nicht überraschen, denn die Bibel ist ja Gottes Wort. Und wie soll Gott zu seinen Kindern sprechen, wenn nicht durch sein Wort. Gott hat sich an sein Wort auch gebunden. Paulus verlangt, dass die Bibel, das in bzw. unter uns Christen wohnen soll. Dort, wo Christen sich versammeln, wie wir das jetzt tun, da soll das Wort Gottes dabei sein. Und die Bibel soll in der Gemeinde zu Hause sein und nicht nur ein Gast, der hin und wieder mal vorbeischaut, vielleicht kurz Hallo sagt und dann wieder geht. Nein, Paulus sagt, die Bibel soll in der Gemeinde wohnen und er sagt sogar, sie soll reichlich wohnen, also nicht nur vorübergehend. Auch die griechische Grammatik zeigt uns an der Stelle an, dass das Wohnen nicht etwas ist, was einmal passiert, sondern dass es regelmäßig fortlaufend immer wieder passieren soll. Also die Bibel soll dauerhaft wohnen, also ein dauerhaftes Wohnrecht sozusagen in der Gemeinde haben. Im letzten Jahr habe ich im Rahmen der Bibelschulausbildung ein Praktikum gemacht in der Gemeinde in Köln und wir haben dort 3 Monate bei einem der Pastoren gewohnt. Und die Familie Tövs waren sehr gute, sehr großzügige Gastgeber zu uns und wir haben uns echt zu Hause gefühlt. Wir waren da also mit unseren 6 Personen, sie sind zu 5 und dort wohnten noch 2 Studentinnen. Das heißt 13 Leute in einem Haus, das war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr spannend, aber es hat wunderbar funktioniert. Also wir haben uns zu Hause gefühlt, es war eine super Zeit, aber wisst ihr was? Wir waren dort nicht zu Hause. Das Haus gehörte nicht uns, auch wenn wir da gewohnt haben. Wir wohnen eigentlich momentan oder damals auch schon in Lemgo, in Brake. Und weil wir eben nicht in Altenrath dort gewohnt haben, hatten wir auch in dem Hause Tövs nicht das Sagen. Ist ja irgendwie selbstverständlich. Der Hausherr, dem das Haus gehört, der bestimmt, wie es im Haushalt abläuft. Wann gegessen wird, wo der Tisch steht und so weiter. Klar, das lief alles schon in Absprache, aber letzten Endes waren sie die Bestimmer und das ist auch richtig und gut so. Derjenige, der wohnt, der darf auch bestimmen. Genauso ist es in der Gemeinde. Das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift soll in der Gemeinde wohnen und deshalb hat sie auch das Sagen, das alleinige Entscheidungsrecht und die Bibel entscheidet, wie es in der Gemeinde ablaufen sollte. So viel zum Sollzustand. Aber wie sieht es aus mit dem Ist-Zustand? Kann es sein, dass da so eine Diskrepanz vielleicht vorhanden ist? Tony Evans schreibt, für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Ich befürchte, dass der Mann recht hat. Wahrscheinlich würde jeder, der hier im Raum ist und sich als Christ bezeichnet, sagen, dass die Bibel das Sagen hat, dass sie die oberste Autorität ist. Aber wenn es dann konkret wird, so in deinem Leben, wer bestimmt? Oder wenn es in der Gemeinde etwas zu entscheiden gilt, wer bestimmt? Die Bibel oder unsere persönlichen Ideen, unsere Vorstellungen, unsere Konzepte, unsere Programme oder vielleicht unsere Tradition? Wer bestimmt mein persönliches Leben? Wer bestimmt das Leben in unserer Gemeinde? Was bedeutet das für uns Christen, dass das Wort reichlich unter uns wohnen soll? Ich möchte jetzt erstmal ein paar Anregungen geben, bevor dann der Text auch nochmal ein paar weitere Facetten aufzeigt. Nun, erstens muss der Gottesdienst geprägt sein von Gottes Wort. Das heißt, die Bibel muss im Mittelpunkt stehen, weil dort wir die einzige Garantie haben, dass Gott zu uns spricht, durch sein Wort. Wenn Gott zu uns reden möchte, ja wie denn sonst als durch sein Wort. Und deswegen muss auch die Bibel, erst ein anderer Gedanke, deswegen sollte die Predigt, die Verkündigung des Wortes Gottes, aus der nach Römer 10 auch der Glaube kommt, aus dem auslegenden Wort Gottes, sollte die Predigt auch im Zentrum dieses Gottesdienstes stehen. Das meine ich einmal vom Umfang her, dass man der Predigt genügend Zeit einräumt, nicht weil ich gerne hier so vorne stehe, sondern weil die Bibel im Zentrum stehen muss. Das meine ich aber auch vom Ablauf her, dass man nicht so ein 2-stündiges Vorprogramm macht und dann am Ende die Predigt, wo eh keiner mehr zuhören kann, sondern dass man die Predigt da platziert, wo die Menschen auch noch zuhören können, wo sie aufnahmefähig sind, damit Gott wirklich zu uns sprechen kann. Und wenn wir bei der Predigt sind, dann muss auch dort das Wort im Mittelpunkt stehen. Wir müssen über die Bibel predigen. Wir können und wir dürfen über nichts anderes predigen. Leider wird von vielen Kanzeln in Deutschland, in der Welt, vieles verkündigt, aber nicht mehr die Bibel. Und das soll, das darf nicht sein. Und deswegen sollten wir uns gründlich vorbereiten und Gottes Wort auslegen. Am besten auch eben durch Auslegungspredigten, wo wir uns Abschnitte vornehmen und genau gucken, was steht im Text und was bedeutet er für mein Leben ganz konkret. Aber lasst mich das auch mal ein bisschen runterbrechen, so von der großen Form, vom Gottesdienst auf das Familienleben vielleicht. Auch dort sollte das Wort in der Familie wohnen. 5. Mose 6 zeigt uns deutlich und auch viele andere Stellen, dass es die Aufgabe der Eltern ist, vor allem der Väter, die Kinder biblisch zu unterweisen. Ich denke da an Familienandachten. Ich weiß, jetzt fallen bei einigen wieder, fällt die Kinnlade runter, weil man denkt, oh, die Familienandachten, so ein Dorn im Auge, ist schwierig, wie soll das alles gehen? Aber es ist ein wirklich großer Segen, mit Kindern Gottes Wort zu betrachten. Es gibt mittlerweile so viele Kinderbibeln, wir haben zu Hause, ich keine Ahnung, also 5 oder 10 verschiedene und wir lesen die einfach irgendwie immer durch, dann kommt die nächste, mal eine schwierige, mal eine einfache, wir versuchen da viel Abwechslung drin zu haben. Es gibt Kinder-CDs, wo Hörspiele, wo biblische Geschichten weitergegeben werden und auch das hilft den Kindern. Es gibt vertonte Bibelverse extra für Kinder oder auch für Erwachsene, um einfach dafür zu sorgen, dass das Wort im Alltag präsent ist. Und du kannst deinen Kindern nichts Besseres geben als die Bibel. Dein Kind braucht nichts mehr als die Bibel von dir. Und die wichtigste Veranstaltung für dein Kind außerhalb der eigenen vier Wände ist die Kinderstunde. Ist nicht der Unterricht morgens oder der Musikunterricht oder der Sportunterricht oder der Touren- oder Kunstunterricht oder keine Ahnung. Das sind alles super Dinge und auch wir werden das mit unseren Kindern machen. Alles, was ich eben genannt habe, bis auf Kunst vielleicht. All diese Dinge sind ungemein wichtig, aber das Allerwichtigste ist doch, dass wir unseren Kindern Gottes Wort weitergeben. Und ich liebe es, mit meinen Kindern über die Bibel zu sprechen. Wir machen das, seitdem sie 3 sind, lesen wir jeden Abend mit den Jungs. Und das ist dann mein Job, Lydia ist mit den Mädels unterwegs und ich bin mit den Jungs unterwegs. Und glaub mir, das ist keine Sache von Theologiestudenten oder von Pastoren oder von Predigern oder so. Das kann jeder. Einen Abschnitt aus der Kinderbibel vorzulesen, ein paar Fragen zu stellen, das vielleicht anzuwenden auf das Leben, um mit den Kindern zu singen und mit den Kindern zu beten. Das kann jeder von uns. Und das tut den Kindern so gut und ist das Wichtigste, was wir ihnen weitergeben können. Aber nicht nur in der Familie ist es wichtig, also im Familienkontext, sondern auch in deinem persönlichen Leben ist es wichtig, dass das Wort in dir wohnt. Und das funktioniert nur, wenn du es liest. Wenn du auch mehr liest als diesen Andachtsvers oder Losungsvers und das war's, sondern dass du wirklich dich in das Wort vertiefst, dass du reinschaust, es studierst und darüber nachdenkst. Nun, ich weiß, das ist keine neue Erkenntnis, das habt ihr schon oft gehört, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es nicht mehr richtig wäre, es zu sagen. Und die Tatsache ist, immer weniger Christen lesen in der Bibel. Eine Studie aus den USA im Jahr 2012 brachte folgende Erkenntnis zutage, nämlich dass weniger als 1/4 der befragten Christen sagen konnte, sie würden die Bibel wöchentlich oder häufiger lesen. Also weniger als 25% lesen die Bibel wöchentlich oder sogar häufiger. Das heißt, 3/4 lesen sie vielleicht gar nicht, einmal im Monat oder ich weiß es nicht. Ich möchte dich ermutigen, lies die Bibel. Fang einfach damit an. Fang morgen früh damit an. Früh ist meistens die beste Zeit, aber Hauptsache, fang einfach an, in der Bibel zu lesen. Nimm dir Bücher chronologisch vor. Das ist am besten. Nimm dir jeden Tag ein Kapitel vor. Fang an und du wirst irgendwann merken, das reicht mir nicht. Ich möchte mehr lesen. Und vielleicht schaffst du es auch, 3-4 Kapitel am Tag zu lesen. Und dann hast du in einem Jahr im Schnitt die ganze Bibel durchgelesen. Es gibt auch wunderbare Bibellesepläne dazu. Wenn du da Tipps haben möchtest, kannst du gerne auch auf mich oder auf andere zukommen. Dietrich Bonhoeffer sagt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir beim Lesen und Nachdenken über die Bibel etwas Neues entdecken. Es ist ausreichend und viel wichtiger, dass das Wort Gottes uns durchdringt und in uns wohnt. Wie kann das noch geschehen? Paulus zeigt hier im Rest des Verses, was die Gemeinde tun kann, damit das Wort wirklich wohnt in uns. Er benutzt dafür 3 Tätigkeitsworte. Und die Grammatik im Griechischen zeigt auch an, dass diese Worte dazu führen, dass das Wort Christi wohnt. Also, wenn man diese drei Dinge tut, wohnt das Wort. Das wird im Deutschen nicht so ganz deutlich, aber vom Griechischen her wird das deutlich. Und Paulus sagt, lehren, ermahnen und singen. Erstens, lehren. Paulus sagt, wenn ihr wollt, dass das Wort unter euch wohnt, dann müsst ihr euch gegenseitig belehren. Das ist jetzt vielleicht überraschend, weil wir wissen ja, es gibt die Gabe der Lehre und die ist eben auch für bestimmte Brüder vorgesehen. Das heißt, ein paar machen das hier von hier vorne. Aber Paulus sagt auch, jeder soll lehren und nicht von hier vorne unbedingt, sondern im Miteinander. Jeder Christ sollte in der Lage sein, seinen Mitbruder zu belehren. Der Text sagt es uns ganz deutlich. Jeder sollte sich so gut in der Bibel auskennen, dass er auch dem anderen Stellen erklären kann, was dort eben steht. Gerade wenn man an die neueren Geschwister denkt, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Also wir haben für den anderen Verantwortung. Das heißt, wenn jeder lehren soll, nicht nur 10 Brüder aus der Gemeinde, sondern jeder, dann bedeutet es für dich, dass du dich in der Bibel auskennen musst, oder? Wie willst du denn andere lehren, wenn du selber die Bibel nicht verstehst? Und vielleicht ist es für dich an der Zeit, auch mal eine Bibelschule zu besuchen. Ob es Brake ist, ob es Bonn ist, ob es Gießen oder Basel ist, spielt da keine so große Rolle, aber vielleicht ist es ja für dich an der Zeit, dich mal ausführlich 3, 4, 5 Jahre nur mit der Bibel zu beschäftigen. Und auch jetzt gibt es ja in unserer Gemeinde eine Gemeindebibelschule mit anderen Gemeinden zusammen, das Gemeindebibeltraining, wo auch wichtige und gute Lehre verkündet wird. Vielleicht ist das was für dich. Auf jeden Fall ist das was für dich. Oder dass du dir Bücher kaufst, Dogmatiken, Kommentare und mal reinschaust, was sagen die Experten eigentlich zu gewissen Themen. Als zweites dann das Ermahnen. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Und ich weiß, Ermahnung ist überhaupt nicht populär. Aber wir sind dazu aufgefordert. Und auch jetzt wieder, nicht nur die Ältesten. Die sind meistens das letzte Glied der Kette, die dann ermahnen müssen und sind dann oft die bösen Onkels. Ich kenne das auch von mir. Wenn man sieht, dass jemand in Sünde lebt, etwas ist nicht ganz koscher und man sieht das, aber dann traue ich mich oft nicht, das anzusprechen. Ich möchte ja die Beziehung, die Harmonie ja nicht irgendwie kaputt machen. Das könnte ja irgendwie falsch ankommen oder so. Und außerdem, ich bin ja auch nicht perfekt. Wenn ich in mein Leben gucke, da habe ich genügend Baustellen und jetzt gehe ich zu ihm und sage ihm, was er falsch macht, wo er nicht biblisch lebt. Doch Paulus sagt, wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen. Und ermahnen heißt wörtlich, den Sinn zurechtbringen. Nun, das ist wirklich so hart, wie es auch hier so steht. Man könnte sagen, den Kopf zu waschen. Hier geht es jemandem wirklich auch scharf und deutlich mal zurechtzuweisen, jemandem deutlich zu sagen, dass er auf einem Irrweg ist. Und das muss auf der Grundlage der Bibel geschehen und nicht auf der Grundlage von persönlichen Präferenzen. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Vers gefunden, beziehungsweise mehrere Verse im Alten Testament, die in eine ähnliche Richtung gehen. Hört mal hin. 3. Mose 19, Vers 17, im Gesetz des Mose heißt es, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht deinetwegen Schuld trägst. Und ich fand das so spannend. Gott sagt hier durch Mose, du sollst deinen Bruder nicht hassen. Und jetzt denken wir, na klar, jetzt kommt der Gegensatz, du sollst deinen Bruder lieben. Das meint Gott auch. Aber wie formuliert er die Liebe? Du sollst den anderen ernstlich zurechtweisen. Dadurch zeigst du ihm deine Liebe. Das ist das Gegenteil vom Hassen. Ist doch mega interessant, oder? Damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Wenn du die Sünde siehst und nicht sagst, lädst du auch Schuld auf sich. Er trägt seine Schuld für sich selber, das ist klar. Aber die Schuld des Mitwissens und nicht korrigieren, trägst du dann. Der Priester Eli im Alten Testament wird von Gott gerichtet. Warum? In 1. Samuel 3, Vers 13 lesen wir den Grund. Weil er wusste, dass seine Söhne in fürchterlicher Unmoral lebten, auch als Priester, und schlimme Dinge im Tempel getrieben haben und sie nicht zurechtgewiesen hat. Und, Überraschung, dieses Wort zurechtweisen ist das gleiche Wort, was Paulus hier benutzt, wenn er dieses Ermahnen meint. Das heißt, Eli wird gerichtet und verliert sein Priesteramt, weil er seine Söhne nicht ermahnt hat, obwohl er es gesehen hat. Und Sprüche 28, Vers 23 drückt das Ganze ein bisschen positiver aus, von der anderen Seite kommend. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Kurzfristig ist es vielleicht gut für die Beziehung, dem anderen nur so Positives zu sagen. Aber die Sprüche sagen, langfristig wird er dir mehr Danke sagen, wird er dir dankbarer sein, wenn du ihn auch mal zurechtweist und auf Missstand in seinem Leben hinweist. Und damit jetzt keine Missverständnisse entstehen, charakterisiert Paulus das Lehren, aber auch das Ermahnen etwas näher. Er sagt, es soll in Weisheit geschehen. Ganz wichtig, wir brauchen die Balance zwischen Wahrheit und Liebe. Es gibt ja ein Sprichwort, Wahrheit ohne Liebe ist brutal und Liebe ohne Wahrheit ist heuchlerisch. Wir brauchen beides und wir haben in Jesus das perfekte Vorbild. Johannes 1 sagt uns, er war ein Mann voll Gnade und Wahrheit. Beides in einer Person. Jesus konnte sehr, sehr direkt sein und gerade mit den Pharisäern sehr krass und deutlich sprechen. Aber er konnte äußerst liebevoll und gnädig mit anderen Menschen sprechen. Die Frau am Brunnen, die Ehebrecherin in Johannes 8 zum Beispiel. Jesus kombiniert beides in perfekter Weise. Zwei Fragen. Wie oft hast du jemanden gesehen, der in Sünde lebt? Zweitens, wie oft hast du jemanden, der in Sünde lebt, in Liebe ermahnt? Vielleicht solltest du mal mit jemandem sprechen. Vielleicht fällt dir jetzt auch gerade jemand ein, den du ermahnen solltest, wo du merkst, da läuft etwas falsch. Es könnte sein, ich habe dich lange nicht im Gottesdienst gesehen. Ich habe den Eindruck, dass du dich zu viel mit Serien, mit Computerspielen beschäftigst, die dein Denken kaputt machen. Oder ich glaube, du arbeitest zu viel. Du hängst dich da viel zu sehr rein, du vernachlässigst deine Familie, deine Frau, deine Kinder und die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu deinen Geschwistern in der Gemeinde. Das können verschiedene Dinge sein, die man ansprechen kann, in Liebe. Und Paulus nennt noch ein drittes Element, wie man das Wort Gottes unter sich wohnen lassen kann. Singen. Das fand ich mega interessant. Es geht jetzt um Gesang. Es gibt ja im Neuen Testament nicht viele Stellen, die über Musik oder über Gesang sprechen. Das Alte Testament ist da ein bisschen ausführlicher. Aber das ist so eine Stelle, in der Musik oder Gesang auch vorkommt. Und Paulus fordert die Christen, er fordert auch uns auf, zu singen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Musik in der Gemeinde haben, weil wir das aus der Bibel haben. Und wenn man sich diesen Punkt, diesen Vers 16 so ein bisschen anschaut, dann fallen ein paar Dinge auf. Paulus nennt Psalmen Loblieder und geistliche Lieder. Nun, es ist schwierig, diese drei Elemente voneinander abzugrenzen. Manche versuchen das ein bisschen und sagen, das eine bedeutet eher ein Lied, das in diese Richtung geht, das andere in diese. Aber von der Wortbedeutung ist das einfach ein bisschen schwierig, da genau zu sagen, so, diese drei verschiedenen Elemente müssen da sein. Ich glaube, was Paulus vielmehr sagen möchte, ist, es gibt viele verschiedene Formen in den Liedern. Manche sprechen eben das Lob Gottes an. Manche erzählen Erfahrungen aus dem Leben, also so subjektive Geschichten sozusagen. Manche sind Bekenntnisse, also so eine Art Glaubensbekenntnis und so weiter. Und Paulus sagt, Leute, es gibt verschiedene Arten von Liedern, von Musik. Nutzt doch diese verschiedenen Gattungen auch in eurer Gemeinde. Dann lesen wir, dass der Gesang in erster Linie für wen ist? Für Gott. Singt für Gott, heißt es. Natürlich, es ermuntert, es ermutigt auch die anderen Gläubigen, die neben mir stehen und mit mir mitsingen. Und es ermutigt auch mich persönlich selbst. Aber in erster Linie ist Musik, ist Gesang für Gott zu seiner Ehre. Und Paulus sagt, beim Gesang muss der ganze Mensch beteiligt sein. Er sagt, von Herzen sollen wir singen. Die NGÜ sagt das hier, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Also einfach nur hinstellen und etwas singen, ja, weil man es halt macht, das ist nicht der biblische Gedanke, wenn es um Musik und Gesang geht. Es ist etwas Aktives, etwas sehr Persönliches. Und durch geistliche Musik schafft man es, dass das Wort Christi unter uns wohnt. Nur Musik ist ein wunderschönes Geschenk Gottes an uns Menschen. Ich bin fest davon überzeugt, die Musik kommt von Gott, weil alles Schöne, die Schönheit kommt von Gott und Musik hat unglaublich viel Potenzial. Warum? Die Musik spricht im Menschen eine andere Seite sozusagen an. Sie funktioniert nicht vor allem nicht so kognitiv, sondern eher emotional und sie spricht also auch den ganzen Menschen an. Während die Predigt, die Lehre ja, vielleicht eher intellektuell, kognitiv und so mit dem Verstand ist und so weiter, so kann auch die geistliche Musik auch den Menschen ja sein Herz irgendwie so erreichen. Ich glaube, jeder, auch die Leute, die behaupten, sie seien unmusikalisch, auch wenn es diese Menschen nicht gibt, auch die kennen das, dass man ein Lied singt und ganz ergriffen ist von der Wahrheit, von der Botschaft, was wahrscheinlich niemals so eingetreten wäre, wenn man den Text einfach nur vorgelesen hätte, also ohne die Musik. Also die Musik hat ein unglaublich großes Potenzial, auch in der Verkündigung sozusagen des Wortes, wenn sie am besten Bibelverse vertont, weil da kann man sich immer sicher sein, dass der Text ja einwandfrei ist, denn der ist ja von Gott abgesegnet, von Gott inspiriert. Aber auch andere Texte können natürlich richtig sein. Und die Musik hatte in der Urgemeinde auch einen hohen Stellenwert. Wenn sie sich versammelt haben, wurde gesungen. Wir wissen das von einem römischen Statthalter, Plinius, der die Christen beobachtet hat und an den Kaiser Folgendes geschrieben hat, also ein Nicht-Christ über die Christen, aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts: In der Dämmerung treffen sie sich, um Christus als ihrem Gott eine Hymne zu singen. Ist doch eine tolle Beschreibung, oder? Wenn die Nicht-Christen das hören und sagen, ja, die Christen, das sind diejenigen, die Gott, ihrem Gott zu Ehren singen. Also die ersten Christen waren Sänger und wir tun auch gut daran, in unserer Gemeinde zu singen. Dann wohnt das Wort unter uns. Paulus sagt dann weiter, wir kommen so langsam zum Schluss, dass wir nicht nur im Gottesdienst richtig gekleidet sein sollen, sondern auch im Alltag, jeden Tag christlich gekleidet im Alltag. Der Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also wenn wir sonntags richtig gekleidet sind, sagt Paulus, ist das super, aber er denkt ja noch ein bisschen ganzheitlicher. Gottesdienst, wissen wir aus Römer 12, ist ja immer, also 24 Stunden, 7-mal in der Woche. Und deswegen brauchen wir jeden Tag die richtige Kleidung, sowohl am Sonntag als auch im Alltag. Und Paulus macht hier keine Trennung von weltlich und heilig. So nach dem Motto, ja, jetzt kommen wir 1,5 Stunden am Sonntag hier in diesen sakralen Raum, stellen uns hier hin und dann kommen wir wieder in die andere normale Welt zurück und da ist ja kein Gottesdienst. Nein, Paulus sagt, Gottesdienst ist immer, ist jeden Tag, das zeigt das Neue Testament und unterscheidet sich auch an der Stelle vom Alten Testament, wo das sehr stark auf den Tempel oder vorher auf die Stiftshütte zentriert war. Wir haben da die Freiheit, überall sozusagen Gottesdienst zu feiern. Auch wenn wir natürlich jetzt einen speziellen Gottesdienst feiern, gibt es aber auch einen allgemeinen Gottesdienst, der den Alltag auch bestimmt. Also er sagt nicht, am Sonntag fromm leben und am Alltag wieder wie ein Heide. Nein, Christus regiert entweder alles oder Christus regiert nichts. Und dass Paulus hier umfassend denkt, das zeigt das Wort alles, das kommt hier auch ein- oder zweimal vor. Paulus hat also das ganze Leben im Blick. Er sagt, es geht um Wort und um Werk, also Worte und Taten. Er meint einfach, alles soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Nun, Name steht in der Bibel ja für die Person und wir sollen also in seinem Auftrag, in seinem Namen, an seiner Stelle handeln. Wenn ich in der Wirtschaft einen Brief verfasse und meine Unterschrift darunter setze, Christian Pferderer, dann zeige ich mit dieser Unterschrift an, dass ich verantwortlich bin für den Inhalt. Das war meine Idee, was ich mir da ausgedacht habe, was ich da geschrieben habe und ich trage auch die Konsequenzen, wenn es irgendwie schief läuft oder ich bin also verantwortlich. Setze ich aber von meiner Unterschrift die Abkürzung I.A., dann weiß der Adressat, dass ich einen Vorgesetzten habe, dass ich von ihm einen Auftrag erhalten habe und dass ich auch unterschreiben darf, aber dass nicht ich für den Inhalt verantwortlich bin, sondern mein Chef. Ich handle lediglich im Auftrag für meinen Chef. Ich agiere nur in seinem Namen. Und alles, was wir sagen und alles, was wir tun in unserem Alltag, sollte im Auftrag Jesu, unseres Herrn, unseres Chefs, passieren. Wenn du also mit deinen Kindern redest, wenn du mit deinem Chef, mit deinen Kollegen auf Arbeit redest, musst du sagen können, diese Worte spreche zwar ich, aber den Auftrag habe ich von Gott bekommen. Wenn du abends deine Freizeit genießt, nach der Arbeit, dann musst du sagen können, Jesus möchte, dass ich das oder das tue. In seinem Auftrag handeln. Christus gibt uns also den Auftrag, die Richtung vor und wir führen den Auftrag aus. Wir handeln sozusagen im Auftrag I.A. Ich setze zur Landung an. Wenn man Soldat wird, was ich nie geworden bin, weil ich verweigert habe und dann während meiner Ausbildungszeit geheiratet habe und dann hatten sie auf einmal doch kein Interesse mehr an mir, so musste ich weder Zivildienst machen noch zur Bundeswehr. Jetzt ist das ja auch wieder ganz abgeschafft, also Schnee von gestern. Aber wenn man Soldat werden würde, und ich weiß, einige von euch waren das gerade in der ehemaligen Sowjetunion, war das ja auch 2-3 Jahre zum Teil, glaube ich, also eine sehr lange Zeit. Das heißt, manche wissen das besser als ich. Also wenn man Soldat wird, dann erhält man eine neue Kleidung. Jedes Kind weiß, ein Soldat erhält eine Uniform. Und mit dieser Kleidung, mit dieser Uniform geht ein neues Verhalten einher. Der Soldat darf keinen Alkohol trinken in der Dienstuniform. Er darf nicht auf Demonstrationen auftreten. Er muss seine Uniform sauber halten. Er muss ein gepflegtes Äußeres haben. Er darf dem Ansehen der Bundeswehr nicht schaden. Und im Soldatengesetz heißt es, sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat erfordert. Genau das Gleiche gilt für uns Christen. Wir sind Kinder Gottes, wir haben einen neuen Stand, einen neuen Status, wir haben auch eine neue Uniform erhalten und wir sollen uns so verhalten, wie Christus es möchte. So verhalten, dass es Christus Ehre bereitet und nicht Unehre. Gott segne uns dabei. Amen.